Es freut mich, dass wir unser Studium im Buch Hiob fortsetzen können. Und heute wollen wir uns der Rede des Elihu zuwenden. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das zentrale Thema, worüber Hiob mit seinen Freunden streitet, die Gerechtigkeit Gottes ist. Es geht um Gott und wie er mit den Menschen umgeht. Und es geht um den Menschen, wie er sich zu Gott verhält. Ob er auch gerecht sein kann oder nicht. Wir werden zurückkommen zu der Ansprache des Hiobs zwischen Kapitel 27 bis 31, weil das sind dort sehr wichtige Aspekte. Aber zunächst wollen wir abschließen diesen Komplex der Gespräche, der Meinungen der Freunde, um uns dann auf das zu konzentrieren, was Hiob und auch Gott zu sagen hat zu dem ganzen Thema. Deshalb wollen wir uns anschauen, den Elihu. Elihu wartet, bis niemand mehr was zu sagen hat. Die Freunde Hiobs haben hin und her diskutiert, sie haben Argumente gebracht, aber ihre Argumente waren nicht haltbar für Hiob. Und sie scheinen auch für Elihu nicht gut genug gewesen zu sein. Weil gleich am Anfang sagt er den Freunden, dass sie nicht die ausreichende Weisheit haben, dem Hiob standzuhalten. Und so muss er jetzt einspringen und jetzt muss er den Hiob zurechtweisen. Und sicherlich will er den Hiob nicht zurechtweisen, nur um des Zurechtweisens willen, sondern weil er letztendlich Gott und dessen Gerechtigkeit verteidigen will. Dieser Elihu ist nicht unvernünftig. Seine Rede hat Tiefsinn. Sie hat vieles drin, was man sehr schätzen kann an dem, was er sagt. Nur schlägt er leider in dieselbe Richtung wie seine Freunde, weil auch er versteht die Gerechtigkeit Gottes nicht in ihrem großen Zusammenhang. Aber viele Aspekte, die er anspricht, kann man nehmen und darüber nachdenken. Und wir wollen einige davon sehen. Und wir wollen erkennen, dass der Elihu nicht einer ist, der nicht auch Gefühl setzt in das, was er sagt. Er ist sehr erregt und er sagt, ich koche in mir, ich springe über, ich muss das, was ich jetzt zu sagen habe, loswerden. Das spricht nicht unbedingt dafür, ihn, dass er zornig ist. Aber auch der Zorn hat seine Begründung, dann, wenn er sachlich ist. Er hat nur dann keine Begründung, wenn er persönlich wird. Aber Zorn ist begründet in einer Sache. Wir müssen das Böse hassen. So, wenn wir manchmal erregt sind oder eine Abneigung haben gegen Dinge, gegen Situationen, dann ist das gerechtfertigt, dann macht das auch nicht krank. Wenn wir aber gegen Menschen sind und unser Zorn sich gegen Menschen richtet, dann wird es zu einem Problem. Und auch der Elihu fängt an, indem er mit Hiob spricht. Und er sagt so in Vers 33, im Kapitel 33, Abvers 3. Mein Herz soll recht reden und meine Lippen sollen die reine Wahrheit sagen. Ist doch löblich, er will die Wahrheit sagen. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Wunderbar, ganz deutlich. Wenn du kannst, so antworte mir, rüste dich gegen mich und stell dich. Siehe, ich bin vor Gott genau wie du und auch ich wurde aus Lehm gemacht. So, in der Frage des Schöpfers und der Schöpfung sind sich Hiob, seine drei Freunde und auch Elihu einig. Siehe, du sollst vor mir nicht erschrecken und meine Hand soll dir nicht zu schwer sein. Das heißt, er versucht sanft mit Hiob umzugehen. Er sieht seine Not, er sieht sein Leid. Er kocht zwar über, weil das, was der Hiob sagt, nicht stimmen kann und er muss dagegen gehen, aber er versucht es zumindest, indem er sagt, sieh, du sollst vor mir nicht erschrecken und meine Hand soll dir nicht zu schwer sein. Du hast vor meinen Ohren geredet, den Klang deiner Worte musste ich hören. Ich bin rein, ohne Vergebung, unschuldig und habe keine Schuld. Siehe, er hat eine Sache gegen mich gefunden. Er betrachtet mich als seinen Feind. Er hat meinen Fuß in den Stock gelegt und hat Acht auf alle meine Wege. Siehe, darin hast du nicht recht, muss ich dir antworten, denn Gott ist größer als der Mensch. So, ich hoffe, wir lesen und studieren diese Rede und dann werden wir gewisse Dinge finden, die zentral sind. Ich habe sie eingeteilt, sicherlich wieder auf die drei Aspekte. Einmal, was er zu Hiob sagt, dann etwas über den Inhalt und dann sein Gottesbild. Aber wir bräuchten viel Zeit, um diese Rede wirklich ausführlich zu besprechen. So, wir schauen sie uns im Überblick an. So, was sagt der Elihu dem Hiob? Und eines der ersten Dinge, die er ihm sagt, ist, er hat nicht recht. Warum willst du mit ihm zanken, dass er dir nicht Rechenschaft gibt, alles seines Tuns? Warum willst du streiten mit Gott? Das ist doch nicht vernünftig. Und dann sagt er in einem anderen, du trinkst Spott wie Wasser. Hiob, du tust zu deiner Sünde auch noch Frevel hinzu. Auf dem Wege gehst du mit den Übeltätern und wandelst mit gottlosen Leuten. Du lästert noch über deine Sünde, du treibst Spott unter uns und machst viele Reden gegen Gott. Achtest du das für recht, dass du sprichst, ich bin gerechter denn Gott? Denn du sprichst, wer gilt dir etwas? Was hilft's, ob ich nicht sündige? Es ist ja sowieso egal, wenn er mich strafen will oder wenn Not kommt, wird sie über mich kommen, unabhängig von dem, was ich tue. Du aber machst die Sache der Gottlosen gut, dass ihre Sache und ihr Recht erhalten wird. Ja, Hiob sagt, die Gottlosen, denen geht's gut. Den Gerechten geht's schlecht, den Gottlosen geht's gut in dieser Welt. Dass nicht vielleicht Zorn dich verlocke zum Hohn. So, Hiob ist in dieser Situation angegriffen von dem Elihu. Der Elihu nimmt seine Worte und argumentiert dagegen. Er hat ja Zeit gehabt, wir wissen ja nicht, wie viele Tage diese ganze Gerede hin und her ging, und er kann sich vorbereiten und er bringt und hat diese Anklagepunkte an Hiob. Es sind sehr ähnlich mit denen seiner Freunde. Aber Elius schildert die Art Gottes, den Menschen anzusprechen. Das ist etwas, was sicherlich stimmt. Denn in einer Weise redet Gott und wieder in einer anderen, nur achtet man's nicht. Er spricht in Träume, Visionen, Schmerzen, Krankheit, in Übelkeit. Er führt zu körperlicher Veränderung, Krankheit, Abmagerung, das, was er so beschreibt in dem Kapitel 33. Und dann als Zusammenfassung. Wozu spricht Gott mit dem Menschen? Nämlich, um ihn vor seinem Vornehmen zu verändern. Er will ihn umkehren zur Bekehrung des Menschen. Er will ihm seine Hoffart, das heißt seinen Stolz, wegnehmen. Er will ihn behüten vor seinem Stolz. Er will seine Seele verschonen vor dem Verderben und sein Leben, dass es nicht ins Schwert falle. So, Gott hat gute Absichten mit dem Menschen. Er erleuchtet ihn mit dem Licht der Lebendigen. Der Elihu schildert hier Gottes Eingreifen zur Rettung des Menschen. Und er macht das, sagt er, zwei bis dreimal in seinem Leben. Der Elihu erwähnt auch einen Engel, er erwähnt den Erlöser, der mit einem Lösegeld kommt und den Menschen wieder zur Umkehr führt. Er hat das System des Opfers anscheinend und des Erlösers verstanden, zumindest zu einem gewissen Grad. Und er sagt, Hiob, du bist in dieser Situation, Gott will dich retten, Gott will dich wegholen von deinem bösen Wege, auf dem du bist. Und du verstehst ihn nicht, du rechtfertigst dich vor Gott. Ich möchte jetzt zusammenfassen, wo Hiob und seine Freunde einig sind. Alle vier. Sie alle sind sich einig, dass der Mensch ein Sünder ist. Und sie sind sich einig, dass die Reinigung von der Sünde durch Leiden geht. Da hat Hiob genauso geredet wie seine Freunde. Und er sagt, ich kenne, was ihr sagt. Das ist mir alles bekannt. Und er sagt, aus dem Sünder kann durch die Leiden ein Gerechter werden. Oder im Leiden bleibt er ein Sünder. Das ist, die Gnade kann im Leben des Menschen, nur indem sie ihm zeigt, wo der Irrtum ist, und das kostet Leid, gerecht werden. Der Weg vom Sünder zur Rechtfertigung ist ein Leidensweg. Nicht, weil Gott diesen Weg so gewählt hat. Nein, weil man aus der Sünde nicht rauskommt. Man sieht sie nicht. Man kann aus ihr nicht rauskommen, wenn man nicht sieht, dass sie Leid macht. Es ist die Sünde, die das Leid macht, nicht der Weg daraus. Nicht, dass wir das verwechseln. Es ist die Sünde, die Krankheit macht, nicht der Weg aus der Krankheit heraus. So, Hiob und seine Freunde sind sich einig. Die Reinigung des Sünders hin zur Gerechtigkeit kommt nur über Leiden. Aber wo sind sie sich uneinig? Hier sind sie sich einig. Aber jetzt sagen die Freunde, der Gerechte kommt aus dem Leid heraus. Er leidet nicht mehr. Weil dann wäre Gott ungerecht, wenn der Gerechte immer noch leiden würde. Wenn du Hiob gerecht wärst, dann könntest du jetzt nicht leiden, weil Gott kann nicht ungerecht sein und einem Unschuldigen Leid auferbinden. Das ist ihr Gerechtigkeitssystem Gottes. Und der Hiob sagt, nein, der Gerechte leidet dennoch. Und es spielt keine Rolle, ob er gerecht ist oder nicht. Leid und Schmerzen sind unabhängig, ob jemand gerecht ist oder nicht gerecht. Das können natürlich die Freunde nicht verstehen. Und das können auch wir heute schwer verstehen, weil wir das Rechtssystem Gottes nicht verstanden haben. Der Hiob spricht aus der Realität. Er spricht aus seiner eigenen Erfahrung. Seine Erfahrung ist nicht alles, aber was er erkannt hat, das stimmt. Wie geht's denn dem Sünder? Die Freunde sagen, der Sünder leidet weiter. Hiob sagt, der Sünder hat kein Leid. Es gibt Sünder auf dieser Welt, die nie leiden. Ihnen gelingt alles, alles klappt, es geht ihnen sehr gut. Sie fragen nicht nach Gott und siehe da, alles klappt wunderbar. Wer hat nun recht? Wer hat es besser verstanden? Schauen wir uns doch an, welches der Grund der Uneinigkeit ist. Und der Grund der Uneinigkeit ist eben das Gottesbild, die Gerechtigkeit Gottes. Und wir schauen uns die Rede des Elihu an, weil sie ja stellvertretend ist, auch für das, was die anderen sagen. Und die Rede des Elihu mag richtig sein, wir werden sehen, unter welchen Umständen sie stimmt und unter welchen nicht. Es sei ferne, dass Gott sollte gottlos handeln und der Allmächtige ungerecht. Und angemessen an der wenn man das als absolute Wahrheit sieht, ist das richtig. Aber entsprechend der Situation sagt er, es ist unmöglich, dass der Allmächtige dich zu Unrecht leiden tut. Gott vergilt den Menschen, danach er verdient hat, und trifft einen jeglichen nach seinem Tun. Wenn man die Endzeit nimmt, wenn das das Endergebnis ist, ja. Aber was ist mittendrin? Verdammt niemand mit Unrecht. Und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Also er verdammt niemand mit Unrecht. Auch das ist richtig. Aber angewendet an Hiob ist es natürlich falsch, weil das Argument ist, Hiob, du schuldigst Gott an und du hast nicht recht, weil Gott kann nicht dir diese Krankheit lassen und dabei Unrecht, im Unrecht sein. Ja, du musst im Unrecht sein, nicht Gott. Der Allmächtige beugt das Recht nicht. Da hat er völlig recht. Der Allmächtige kann das Recht nicht beugen, weil er ist das Recht. Denn seine Augen sehen auf eines jeglichen Wege und er schaut alle ihre Gänge. Ja, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Nichts ist da, was er nicht kontrolliert. Alles ist kontrolliert von Gott. Nichts wird ihm entgehen. Und im Gericht wird alles offenbar werden. Den Allmächtigen aber können wir nicht finden, der so groß ist von Kraft. Das Recht und eine gute Sache beugt er nicht. So, das ist hier jetzt abhängig von unserem Verständnis, was es bedeutet. Den Allmächtigen aber können wir nicht finden. Wenn es darum geht, dass wir ihn nicht ganz begreifen können, stimmt. Aber finden können wir ihn, weil Gott sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Er ist so groß an Kraft, ganz klar. Ich kann ihn nicht begreifen in seiner Größe, aber ich kann ihn suchen und ich kann ihn finden. Und das Recht und eine gute Sache beugt er nicht. Nein, sicherlich nicht. Aber wenn ich das nehme und als Richterspruch anwende über einen Menschen, über Hiob, dann verwende ich etwas nicht richtig. Darum müssen ihn fürchten die Leute. Und er sieht keinen an, wie weise sie sind. Das heißt, Gott sieht die Person nicht an. Und er sagt, Hiob, du bist weise. Ganz klar, du bist weise. Er sagt ihm sogar an einer Stelle, deine Weisheit ist dir zu viel geworden. Wird dich deine Weisheit retten? Hiob ist weise. Elihu erkennt das an. Aber Elihu sieht nicht und sagt, du musst ihn fürchten, denn er sieht keinen an, egal wie weise du bist. Gott sieht die Person nicht an. So, der Grund der Uneinigkeit ist das Gottesbild, aber nicht nur das Gottesbild, sondern die Unfähigkeit, würde ich vielleicht sagen, oder das Nicht-Hineinschauen ins Detail, dass jede Aussage zeit- und umstandsabhängig ist. In ihrer Anwendung. Es gibt absolute Aussagen, die sind zeit- und umstandslos. Aber es gibt immer in der Komponente der Gnade, im Ansatz der Gnade und der Gerechtigkeit Gottes, dürfen wir nicht vergessen, die Zeit. Und ich habe das in einer der ersten Vorträge schon mal erklärt und versucht klarzumachen. Die Zeit ist wichtig zu verstehen. Es braucht eine Zeit vom Samen bis zur Frucht. Und in dem Dazwischenzustand haben wir keine Möglichkeit zu richten. Wir haben keine Möglichkeit, die Dinge zu erkennen. Jesus sagt, lasst den Samen, lasst das Unkraut und den Weizen zusammenwachsen. Nicht, dass ihr nicht erkennt, wer was ist und beim Ausraufen des Unkrauts auch den Weizen ausrauft. So, in dem ganzen Plan der Erlösung müssen wir sehen, die Zeitkomponente. Und ich möchte das an einem Beispiel veranschaulichen. Viele Eltern machen sich Sorgen, wenn ihre Kinder nicht gläubig sind. Und das Kind mag 18 oder 20 oder 30 Jahre alt sein. Und die Mutter oder der Vater, sie sehen das Kind als verloren an. Das heißt, sie haben schon über das Leben des Kindes ein Urteil gesprochen. Sie erkennen aber nicht, dass das Kind in der Zeit lebt. Es hat noch Gnade. Das Ende ist noch nicht gekommen. Ein Urteilsspruch kann noch nicht gefällt werden über das Kind, ob erlöst oder nicht. Und das sollte der Mensch so oder so nicht, auch wenn es tot ist, fällen, weil er kann es nicht, es sei denn, Gott offenbart es einem genau. So, Eltern sind in einer großen Not, weil sie davon ausgehen, ihre Kinder sind verloren. Würden sie betrachten, dass das Kind nur in einer Phase der Entwicklung ist, bis es zur Vernunft kommt und die Rettung annimmt, würden sie doch mit Gott zusammenarbeiten können, in Ruhe, im Vertrauen, ohne das Kind zu verurteilen. Ich bin so dankbar, dass Gott mich das gelehrt hat, dass ich meine Kinder, die Gläubigen und auch die Ungläubigen, bei den Ungläubigen ist mir mehr versucht, zu meinen, sie sind verloren. Nein, sie sind es nicht. Erst Gott spricht den Urteilsspruch und ich bin nur da und sage, ich bin voller Hoffnung. Es wird gut werden mit ihnen. Und ich werde mir alle Mühe geben, ihnen das richtige Vorbild zu sein und so mit Gott zusammenzuarbeiten, dass nichts sie abhalten kann, eines Tages zu sagen, dein Gott ist der Beste. Den nehmen auch wir an, weil wir sehen, wie gut es ist, dass man deinen Gott sieht, weil er hat dich ja verändert. So, lasst uns die Zeit nicht vergessen. Wir sind in dem Zeitraum der Gnade. Vom Samen bis zur Frucht vergeht Zeit. Und wir sollen nicht mittendrin einen Richterspruch treffen. Wir wissen nicht das Leben des anderen. Wir wissen es nicht. Deshalb können wir nicht sagen, es geht nicht, du musst wegen deiner Schuld leiden, weil Gott kann nicht Unrecht sein, dass du leidest ohne Grund. So, wir haben keine Ahnung. Die Zeit ist entscheidend, dass wir sie immer mitberechnen, mitberücksichtigen bei aller Interpretation des Wortes Gottes. Dann der Umstand. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in unterschiedlichen Umständen sind. Und Umstände bestimmen unterschiedliche Ausgangspositionen. Wir sind nicht alle gleich. Nein, wir sind alle unterschiedlich. Der eine hat an dieser Stelle seine Erkenntnis, der andere an der anderen. Es ist nicht derselbe Weg, das heißt, dieselbe Methode anwendbar auf jeden. Es muss derselbe Inhalt angewendet werden. Es gibt nur eine Gerechtigkeit, nur eine Erlösung. Aber der Umstand, wie jemand zu dieser Sache kommt, ist unterschiedlich. Die Methode ist unterschiedlich. Und auch das habe ich versucht zu erklären in einem meiner Vorträge davor. So, wir können nicht urteilen über Bibeltexte, über Gottes Charakter, wenn wir nicht die Zeit und den Umstand sehen. Und ich möchte das vielleicht an diesem Beispiel klar machen, wo Moses bittet Gott, ihn zu sehen. Er sagt, Herr, zeige mir deine Herrlichkeit. Und Gott sagt, okay. Und er geht an ihm vorüber, er deckt seinen Angesicht zu und der Mose ist in der Felsspalte und Gott sagt, gnädig und barmherzig und gütig und von Langmut und Geduld, der dem Sünder vergibt, aber nicht den, der Unrecht hat, Recht spricht, also den Unschuldigen unschuldig spricht. Das sind alles Charaktereigenschaften Gottes. Die treffen aber nicht zu für den Himmel, die treffen nur für den Umstand der Erde zu. Gott muss nie gnädig sein den Engeln. Gott muss niemandem, der gehorsam ist, gnädig sein. Er muss nicht barmherzig, nicht geduldig oder vergebend sein. So, versteht ihr, da die Aussage Gottes, die Herrlichkeit hier zeigt, die zeigt er gegenüber einem gefallenen Menschen. Es ist nicht das Bild, das er hat im Himmel. So, wir müssen uns an die Zeit und an den Umstand anpassen. Die zwei mögen nicht so richtig auseinanderhaltbar sein, aber wir können nicht die Bibel und den Charakter Gottes unabhängig von den Zeit und den Umständen beurteilen. Deshalb lasst uns nochmal an die alte Frage zurückkommen, die wir in den letzten zwei Malen angesprochen haben, und ich werde sie wieder ansprechen, und vielleicht wird sie wieder und wieder angesprochen, weil es ist, halte ich, die zentrale Frage, die wir zu klären haben, die auch viele Menschen in Not bringt. Ist Gott ungerecht, wenn er den Unschuldigen dem Übeltäter übergibt? Weil Menschen klagen Gott an, auch heute. Sagen, ist das ein Gott, der den Tod seines Sohnes braucht? Der Unschuldige für die Schuldigen? Soll das Gerechtigkeit sein? Und sicherlich, von diesem Aspekt her, ist unser Gerechtigkeitssinn schon dagegen. Von diesem Aspekt her ist das, was Gott in unseren Geist schon hineingelegt hat, nicht einverstanden. Und so urteilen deshalb die Freunde Hiobs und sagen, Gott kann nicht den Unschuldigen dem Übeltäter übergeben, weil dann wäre er ungerecht. Aber sie beurteilen nicht die Zeit und die Umstände, in denen Gott handeln muss. Wir haben in der letzten Stunde eine Frage gestellt. Kann jemand für den anderen Verantwortung übernehmen oder zahlen? Kann jemand für den anderen eintreten und seine Schuld büßen? Und wir haben gesehen, dass Gottes Gerechtigkeit auf unveränderbare Gesetze gegründet ist und Gottes Gesetz der Individualität, das heißt, jeder trägt seine Verantwortung allein, es nicht zulässt, dass ein anderer für den anderen Verantwortung übernehmen kann. Ich kann nicht einstehen für meinen Sohn und mein Sohn nicht für mich, oder niemand kann für den anderen Verantwortung übereinkommen. Im Endgericht wird jeder oder auch sonst nur für sich selbst stehen können. Die Seele, die sündigt, muss sterben. Und wenn Gott, so wie Elihu sagt, das Recht nicht bricht, wie kann er dann den Adam, den Menschen und uns, die Nachfolger Adams, dennoch erretten, wenn niemand, kein anderes Individuum eintreten kann an unserer Stelle? Kein Engel, auch nicht Gott selbst. Und so haben wir letztes Mal versucht, die Grundvoraussetzungen für die Erlösung des Menschen zu sehen. Und ich denke, wir müssen sie wiederholen, sie müssen uns klar werden, weil dann verstehen wir was mehr von Gottes Wesen und seiner Gerechtigkeit. Jemand muss Adam, das heißt Mensch werden, weil nur Adam, der für alle Menschen steht, nur er kann dafür die Verantwortung übernehmen für das, was er getan hat. Deshalb muss, wenn überhaupt Erlösung möglich ist, der Erlöser muss Adam Mensch werden. Er muss die Möglichkeit haben, Adam, das heißt den Menschen, der jetzt zerbrochen ist, der Krug, der kaputt ist, er muss die Fähigkeit haben, ihn wiederherzustellen und den Schaden, den er gemacht hat, zu beheben bzw. reparieren. Und nach Möglichkeit, wenn das nicht geht, einen gerechten Ausgleich zu schaffen, nämlich richten. Wenn er also Adam werden muss, wenn er reparieren muss, wenn er wiederherstellen soll, das, was kaputt gegangen ist, dann muss er Gott sein, das heißt, er muss Schöpfer sein. Weil Das geht nicht anders. Und wie soll ein Mensch ein anderer Mensch werden? Wie soll das geschehen? So, die Inkarnation ist eine Sache, die können wir nicht begreifen, aber sie musste da sein. Gott musste Mensch werden. Er musste Adam werden, damit er für Adam oder den Adam repariert und somit Adam und alle seine Nachkommen eine Lösungsmöglichkeit haben. Das übersteigt ein bisschen unser Fassungsvermögen, aber lasst es uns nachdenken, weil dann macht mehr Sinn, was wir in der Bibel lesen über die Notwendigkeit des Menschen nach einem Erlöser. Dann muss er präexistent sein. Das heißt, wenn Jesus geboren wäre, sagen wir jetzt als Baby, auch wenn er die göttliche Natur gemischt mit der menschlichen gehabt hätte, hätte er den Sieg nicht erringen können, weil er hätte nicht gewusst, um was es geht. Deshalb musste er Kenntnisse über Gott haben, schon bevor er geboren war. Er musste auch die Sünde kennen und ihren Ursprung. Er brauchte Vorkenntnisse, die er dann, als er Mensch war, nutzen konnte. Jesus sagte, ich weiß, ich kenne meinen Vater. Kannte er ihn nur aus dem, wie er mit ihm kommuniziert hat in der Kindheit und bis dahin, oder wie er jeden Tag betete oder in der Nacht? War das die Kenntnis, die Jesus über Gott hatte? Natürlich nicht. Er sagte, ich kenne ihn. Ich und der Vater sind eins. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn bei der Herrlichkeit, die ich bei ihm hatte davor, sagt er in Johannes 17. Verherrliche mich nun zu der Herrlichkeit, die ich hatte davor. Er musste diese Kenntnisse haben, damit er Adam wieder herausholt. Und nun habe ich eine neue Sache hinzugefunden. Eine neue Bedingung, eine Grundvoraussetzung, die ich letztes Mal noch nicht erwähnt habe, aber so ist es beim Studium der Wahrheit. Die Wahrheit findet man einen Teil und dann findet man den nächsten Schritt und was dazu. Und ich finde es so schön, dass man ergänzen kann. Ergänzen, aber nicht verändern. Das ist nur, wenn man falsch interpretiert. Wenn man etwas Falsches sieht, dann muss man was verändern. Aber das Licht der Wahrheit verändert nie das, was es mal erkannt hat, sondern es macht es deutlicher. Und mir ist beim Studium dieser Betrachtung klar geworden, die Voraussetzung für die Erlösung des Menschen ist, er muss gerecht sein. Der Erlöser kann nicht ein Sünder sein. Und da wir gesehen haben letztes Mal, dass wir alle Sünder sind, nicht weil wir so geboren werden, sondern weil wir blind auf die Welt kommen und durch die Blindheit kommen wir und tun die Sünde. Und wir sehen, dass der Adam, nachdem er gesündigt hat, ein Gefangener geworden ist. Und wie viel Gerechtigkeit hatte er noch? Er war ja getrennt von Gott, konnte keine Gerechtigkeit mehr von Gott holen. Also, um den Menschen erlösen zu können, muss der Erlöser gerecht sein. Es geht sonst nicht. Und sicherlich kommt dann nur Gottes Sohn, der Mensch werden muss. Ja, es muss Adam sein, der für die Sache aufkommt. Und jetzt habe ich da einen anderen Satz runtergeschrieben wie das letzte Mal. Der Gerechte muss leiden, damit er den Ungerechten erlösen kann. Und jetzt nehmen wir uns den Jesaja 53. Und Jesaja 53 zeigt auf, dass der Knecht Gottes zu Unrecht leiden muss. Der Gerechte, dass er zu Unrecht leiden muss. Und er weist auf, dass das nur so funktionieren kann. Jesaja 53. Also wer glaubt unserer Predigt und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Denn er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte weder Gestalt noch Schönheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste und von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht wert geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Ich denke, diese Prophezeiung des Jesaja zu dieser Erlösung, zur Heilsgeschichte, ist so deutlich, wenn man sieht die Geschichte des Hiobs. Wer aber glaubt unserer Predigt? Warum haben die Juden Jesus nicht angenommen? Hier in Jesaja 53 steht es wortwörtlich drin. Weil sie gedacht haben, ein Messias kann so nicht aussehen. Der Messias kommt mit Gerechtigkeit, Herrlichkeit und Kraft ist vor und hinter ihm. Er ist nicht derjenige, der in der Gestalt kommt eines elenden Menschen. Er ist nicht derjenige, der verachtet ist von allen, sondern er ist geehrt von allen. Er ist nicht derjenige, der klein ist, denn er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hat weder Gestalt noch Schönheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Verstehen wir? Schauen wir doch jetzt durch die Augen das dessen, was wir jetzt hier lesen, den Hiob an und schauen, ob er nicht diesem Bild entspricht. Der Hiob entspricht diesem Bild. Er war der Allerverachteste und von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Wann hatte Jesus das? Natürlich nicht. Er war nie krank. Er hat die Krankheit und die Schmerzen auf sich genommen. Er war aber der, der geplagt war, der alles auf sich nahm. Und am Kreuz, wie viel haben ihn denn die Juden geachtet, weil jeder ist verflucht, der am Holz hängt. Sie haben es nicht verstanden. Der Jesus erklärt es dem Nikodemus und sagt, Nikodemus, du bist ein Lehrer in Israel und du verstehst die Basis nicht. Du bist ein Lehrer in Israel und du verstehst nicht, wie das gehen soll, weil er hat ihm gesagt, du musst von Neuem geboren werden. Und hier erklärt Jesus in Johannes 3 dem Nikodemus das so schön. Glaubt ihr nicht, ab Vers 12, wenn ich euch von irdischen Dingen erzählt habe, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen erzähle? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn, der im Himmel ist. Das ist der Mensch gewordene Messias, das heißt der Menschensohn. Er ist der Adam. Und wie Moses in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer in ihm glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das ist aber das Gericht, dass das Licht ist in die Welt gekommen. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Taten sichtbar werden, weil sie in Gott getan sind. Nikodemus, wenn du das Zeichen siehst, dass Jesus hat mit ihm in einer Sprache gesprochen, die Nikodemus verstand. Wenn du das Zeichen siehst, dass der Menschensohn so aufgehängt ist, wie die Schlange damals Moses aufgehängt hatte, damit die auf sie blicken sollten und leben, dann weißt du, wer ich bin. Dann weißt du, wie Gott die Welt geliebt hat. Dann erkennst du den Messias. Fürwahr, er trug. Er aber war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht wert geachtet. Die Frauen weinen, als Jesus unter dem Kreuz zusammenbricht. Und Jesus sagt, weint nicht. Weint nicht über mich, weil ich bin nicht in Not. Ihr seid in der Not. Ihr verwerft eure Erlösung. Wer glaubt unsere Predigt? Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unseren Sünden zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Kann man heilen, außer durch Wunden? Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Und wenn man so weiterliest, ich komme zum Ende, dort wo am Ende des Kapitels, Vers 10, und das trifft auf Hiob genauso gut zu. Aber der Herr wollte ihn so zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben als Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen haben und die Tage seines Lebens verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm um des großen Anteil geben, und er soll nicht den Starken der Beute teilen, weil er sein Leben in den Tod gegeben hat, den Übeltätern gleich geachtet wurde und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet. Ist das nicht Hiob? Ist das nicht ein Bild für Hiob? Bei ihm kann man es wortwörtlich anwenden. Beim Heiland sieht man, dass es eine Bildsprache ist. Aber der Hiob war der geschlagen war mit Krankheit. Hat ihn der Herr geschlagen, und aber der Herr wollte ihn so zerschlagen mit Krankheit. Ist das gerecht? Ist das richtig? Wie soll man denn sonst den Menschen holen aus seiner Ungerechtigkeit? Die Sünde ist so tief in uns. Es musste jemand aushalten, die Ungerechtigkeit, damit er beweist, dass die Sünde entfernt ist aus dem Leben des Menschen. Ich möchte das deutlich machen in Worten. Ich versuche es mal. Der Mensch hat keine Gerechtigkeit von sich selbst, wie er auch keine Liebe von sich selbst hat. Er muss sie irgendwo nehmen. Der Mensch kann nur wiederhergestellt werden in eine Beziehung mit Gott, wenn er die Gerechtigkeit Gottes trägt. Das heißt, er wendet die Gerechtigkeit Gottes an. Und weil im großen Kampf Gottes Gerechtigkeit angegriffen wurde, Gottes Person, und er derjenige ist, der geplagt ist, erjenige ist, der zu Unrecht geschuldet ist, er erlaubt es, dass er zu Unrecht vor dem ganzen Universum dargestellt wird. Er geht dagegen nicht vor. Er zerschmettert den Engel nicht, der ihn sagt, du bist ungerecht. Er lässt ihn. Gott lässt die Menschen auf dieser Welt lästern gegen ihn. Es kommen ja welche und sagen nicht, er soll mir jetzt die Hand abhauen, wenn ich ihn lästere. Und dann lästern sie und es passiert nicht, weil sie verstehen nicht, dass Gott Unrecht dulden kann. Seine Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit, die kann zu Unrecht dulden. Und wenn wir seine Gerechtigkeit, das heißt, wenn wir beweisen, dass wir Teil geworden sind von ihm, wenn wir beweisen, dass wir wieder mit ihm verbunden sind, dann wird seine Gerechtigkeit zu unserer Gerechtigkeit und wir werden das Unrecht dulden können, ohne Wenn und Aber. Deshalb war Abel gerecht. Er hat das Unrecht geduldet, das über ihn gekommen ist von seinem Bruder. Und deshalb werden die Menschen gerecht gesprochen, weil sie beweisen, dass sie die Gerechtigkeit Gottes tragen in ihrem Leben. Der Gerechte, sagt die Bibel, muss viel leiden. Haben die Jungs das nie gelesen? Der Gerechte muss viel leiden. Warum? Weil er soll beweisen, dass er mit Gott verbunden ist. Weil Gott ist der Angeschuldigte. Gott ist derjenige, der kann angeschuldigt sein und er kann die Anschuldigung stehen lassen. Er muss nicht eingreifen. Und genau dasselbe versucht Jesus, uns in der Bergpredigt klarzumachen. Widerstrebet dem Übel nicht. Ihr wollt die Gerechtigkeit Gottes darstellen. Gott ist so. Liebt eure Feinde. Gott lässt regnen und die Sonne scheinen über Gute und Böse. Tut es genau wie er. Macht keinen Unterschied. Weil einen Unterschied machen ist Sünde. Der Hiob hatte völlig recht. Wer parteiisch ist auf der falschen Seite, auch wenn man es die Partei Gottes einnimmt, wie die Jungs, die Freunde haben ja alle Partei ergriffen für Gott, aber auf der falschen Seite. Und Gott hat gesagt, ihr habt nicht richtig gesprochen. Und ich bin zornig von dem, was ihr gesagt habt. So, lasst uns das deutlich verstehen. Wenn Gott es ist und seine Gerechtigkeit, die angegriffen ist, dann muss sie beweisen, dass sie stehen kann, auch mitten in der Anschuldigung. Weil sie hat sich halt vor nichts zu fürchten. Kann man dem Gerechten je was wegnehmen? Kann man Gottes Gerechtigkeit irgendwie antasten, indem man sie beschuldigt? Kann man das? Nein. Und jetzt ist der Mensch aber ein Sünder geworden. Er ist ein Gefangener Satans. Er greift Gott an. Er ist jetzt gegen Gott. Wie kann denn Gott beweisen, dass er wiederhergestellt ist? Es sei denn, er leidet das Unrecht. Wie soll das geschehen? Weil nur durch das unrechte Leiden des Gerechten kann der Gottlose erlöst werden. Das heißt der, der an Jesus glaubt. Weil diese Gerechtigkeit muss unsere werden. Deshalb wird das Ende nicht abkommen. Deshalb wird Gott nicht abschließen, das Gericht oder diese Welt, bis das nicht ein Volk da ist, das entsprechend steht, wie Hiob und wie sein Sohn, das Unrecht dulden kann und das Unrecht stehen lassen kann, was auch immer passiert. Die 144.000, sie werden beweisen, dass sie mit Gottes Gerechtigkeit gekleidet sind und nicht mit ihrer eigenen, weil sie können das Unrecht dulden. Und es war in Gottes Absicht, dass sie es dulden, weil sie müssen beweisen, dass sie mit Gott wieder verbunden sind, dass sie wiederhergestellt sind, weil nur einer, der mit Gott zusammenlebt, der kann Unrecht leiden. Ein Mensch, der im Fleisch geboren, der mit der sündigen Natur auf die Welt gekommen ist, der kann Unrecht nie leiden. Aber ein Gerechter kann das. Weil er es von Gott nimmt. So wie Gott leiden kann zu Unrecht, kann jeder, der von Gott nimmt und von Gott lebt, das Unrecht erdulden. Aber der Herr wollte ihn so zerschlagen. Und der Hiob sagt, ja, er zerschlägt mich. Und er will es. Und der Herr wollte es. Warum? Um ungerecht zu handeln? Nein. Um seine Gerechtigkeit gerade dadurch hervorzurufen. Aber dafür müssen wir ein bisschen denken können, um das zu verstehen. Weil sie hielten sich für weise. Auch der Elihu spricht nicht unklug, wenn man ihn so nimmt. Aber an dieser Stelle haben sie es völlig versagt, weil sie Gott nicht kannten. Das ist das Problem der Juden. Sie haben erwartet einen Messias, der sie aus den schwierigen Umständen löst, nicht aus der Not des Herzens. Obwohl sie das ja auch erklären. Ich möchte abschließen mit dem Bild des Opfersystems. Wir haben das letzte Mal den Vergleich zwischen Kain und Abel gemacht und jetzt gucken wir es nur an vom Grundsatz her. Wir haben einen Altar und auf den Altar muss ein fehlerloses, ein gerechtes Lamm. Das Lamm muss aber gleichzeitig das Fett, die sündige Natur aus ihm entfernt haben. Und nur dann zerstört das Feuer des Zornes Gottes das, was falsch ist. Warum konnte der Gerechte die Verwesung nicht sehen? Weil Jesu Leib zwar erneuert werden musste durch die Auferstehung, aber er hat Verwesung nicht gesehen. Wenn der Leib nicht auch mit gestorben wäre, sondern nur die sündige Natur, die ist ja das Geistige letztendlich und das andere ist versinnbildet im Körper die Gerechtigkeit. Wenn das beides nicht zu einem Tod gekommen wäre, dann hätten wir nicht verstanden das Ganze. Und der Leib muss auch verändert werden, weil er durch die sündige Natur kaputt gemacht wurde. Und so bekommt, als Jesus aufersteht, ist er der Adam, der zweite Adam, der eine neue Kreatur ist, die ein jeder nun zur Verfügung hat, sie zu werden, sofern er glaubt, das heißt, sich identifiziert, so wie Paulus, ich bin am Kreuz gestorben. Ich bin es. Mich. Ich und Christus sind eins. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist nicht die Idee, dass zwei Persönlichkeiten eine werden. Das ist das derselbe Grundsatz, dasselbe Gesetz, dieselbe Gerechtigkeit ist es, die in uns verherrlicht wird, weil Christus und wir eins werden müssen in der Gerechtigkeit Gottes, in seinem Wesen, in seinem Charakter. Er konnte sagen, ich und der Vater bin eins, obwohl sie nicht eins sind in Persönlichkeit, obwohl sie nicht eins sind im Individuum, aber sie waren eins in dem Charakter. Und so müssen auch wir eins sein. Der Hiob war eins im Charakter mit dem Erlöser. Und wir müssen es auch sein und besonders die der letzten Tage, jetzt, wenn Jesus kommt, brauchte ein Volk, das genau diesen Charakter hat. Ja, sie kommen in die Not, weil Gott es so führt, weil er möchte, dass ihr Glaube, der durch Feuer geläutet ist, scheint und die Herrlichkeit der Erde wird voll, die Erde wird voll sein der Herrlichkeit des Herrn durch die 144.000 durch Menschen wie du und ich, wenn wir dieses Anstreben und erreichen, die die Herrlichkeit Gottes ausstrahlen und die Quintessenz dieser Herrlichkeit wird es sein, dass wir den Eindruck haben, Gott ist unser Feind, dass wir zerschlagen werden von ihm. Er erlaubt den Umständen, dass wir ohne Grund leiden. Verfolgt sind nicht, weil wir was Böses getan haben. So wie Daniel in die Löwengrube kommen, nicht, weil wir uns irgendwo verschuldet hätten gegen Gott. Es ist völliges Unrecht, das uns geschieht, aber wir werden stehen. Und wir werden uns erinnern an unseren Heiland und wir werden uns erinnern an den Hiob und werden sagen, die haben es geschafft und wir werden uns auch festhalten an seiner Gerechtigkeit, die Unrecht erdulden kann. Möge Gott uns die Gnade schenken, das zu fassen in unserem Geist und zu erleben in unserem tatsächlichen Leben in diesen letzten Tagen der Weltgeschichte. Amen.